Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Sonntag oder ja, wann ihr das Ganze auch immer hört. Ich nehme diese Aufnahme ja jetzt recht zeitnah zum Release auf. Heute ist Samstag und ja, ich habe eine knackige Woche hinter mir. Hab ja komplett von Montag bis Freitag durchtrainiert. Heute wird sich dann auf jeden Fall ein Rest Day gegönnt. Ja, der ist auch auf jeden Fall bitter nötig. Gestern wurde das Wochenende schon mit einem ordentlichen Training, mit einem Oberkörpertraining eingeleitet. Jan Frisse ist nach Köln gekommen, hat mich besucht. Der sollte dem einen oder anderen, denke ich, auch im Begriff sein. Und ja, wir haben uns dann in der Kraftstation, wie gesagt, in Köln getroffen. Ein sehr, sehr cooles Gym. Es ist praktisch so, ja, so das Gym in einem kleinen Format, also wirklich so ein ja, sehr, sehr cooles Bodybuilding-Gym, ne, auch mit antiken Hanteln und allem drum und dran, einer coolen Posing-Ecke, richtig coolen Maschinen, super Licht etc. Also ja, auf jeden Fall ein extrem cooler Ort, um ja zu trainieren, einfach eine gute Zeit zu haben. Da haben wir uns getroffen, wir haben Oberkörper trainiert, waren dann anschließend noch beim, meiner Meinung nach, besten Thai in Köln, auch hier noch ein kleiner Tipp, Bangkok Thai Restaurant, super authentischer Thai. Das Geile ist da, dass man, ja, wenn man so eine Hauptspeise bestellt, ein Curry oder so, dass man dann immer, ja, das Curry in einer Schale bekommt und dann noch eine separate Schale mit Reis, die man halt auch kostenlos immer nachbestellen kann. ja, wir haben uns auf jeden Fall auch zweimal Nachschlag gegönnt. Das lohnt sich dann immer. Da wird man immer gut satt für einen sehr, sehr fairen Preis. Und es ist wirklich ja einer der besten Restaurants in Köln. Könnt ihr auch auf TripAdvisor oder so abchecken, da wird es auch, ja, glaube ich, unter den Top 10 Restaurants in Köln irgendwo gehandelt. Deswegen ja, jetzt zwei Tipps auf einmal: wenn ihr nach Köln kommt und ihr habt Bock zu trainieren, dann geht in die Kraftstation und danach dann bei Bangkok lecker ein Curry essen oder so. was haben wir trainiert gestern? Wie gesagt, Oberkörper haben mit Schrägbank, kurz an die Schrägbank drücken angefangen, haben danach Latzug gemacht, die hatten auch Magwips da, da haben wir, wie gesagt, ne, so einen speziellen Griff verwendet, der ein oder andere wird die sicherlich kennen, das sind Griffe aus der USA, die müssen importiert werden und ja, da kann man eine ganz coole Griffvariante machen, du greifst halt eben im Prinzip schon fast so im leichten Unterhandgriff, und damit konnte man echt sehr, sehr gut den Latz zerstören. Danach haben wir dann noch Flies an der Maschine gemacht, noch eine Rudervariante, Weirded Woes, Seitheben, Trizeps, Bizeps. Ja, war auf jeden Fall eine ordentliche Einheit und ich habe ja so nach der, ich glaube, der vierten Übung dann schon ordentlich, ja, die Fatigue gemerkt, so eine gewisse Leere in mir drin, so, die Einheit war auch echt ziemlich lang, ich glaube, wir waren 2,5 Stunden oder so locker da, haben vorher zwar einen Booster konsumiert, aber ich habe nur irgendwie so ein halbes Serving genommen, weil ich ja jetzt, ja, schon Ewigkeiten kein Kaffee oder Monster oder Booster oder so mehr getrunken, genommen habe, deswegen, ja, bin ich vermutlich recht koffeinsensibel, habe dann nur einen halben Serving genommen. Hab auf jeden Fall eine Wirkung gespürt, war jetzt nicht so stark, aber ich war, wie gesagt, auch an dem Tag schon recht vertiegt von den vorherigen Einheiten. Und die ersten vier Übungen waren super und danach habe ich schon gemerkt, dass ja, ich auch einfach mental nicht mehr so da war. Klar, so wenn ein Arbeitssatz anstand, habe ich den doch immer noch sehr, sehr gut ableisten können. Also auch die Sätze dann am Ende waren immer noch recht produktiv, aber wir haben natürlich dann immer zwischen den Einheiten gequatscht und Jan ist eigentlich im Aufbau beziehungsweise war auch im Minicut, aber dem ging es in Anführungszeichen noch deutlich, deutlich besser oder war einfach deutlich energiegeladener. Ja, lag vielleicht auch daran, weil er wirklich den Full Serving genommen hat, aber er war dann die ganze Zeit noch am Quatschen zwischen den Sätzen und ich war dann zwischen drinnen schon ordentlich am Arsch. Nachdem wir dann essen waren, ging es mir dann auch wieder deutlich besser. Also merke ich einfach jetzt gerade, hey, so die Diät, die fängt langsam an, ja, so ein bisschen anspruchsvoller zu werden. Nicht jetzt in dem Sinne, dass es mir schwerfällt, mich an das Kaloriendefizit zu halten, aber ich merke halt einfach, dass ich ja wieder so ein bisschen mehr eben auch auf die Energie, die von außen zugeführt wird, so ein bisschen angewiesen bin. wenn man im Aufbau ist und einfach viel Körperfett mit sich rumträgt, dann ist man natürlich auch ja eben nicht so auf die Energie von der Nahrung immer angewiesen. Da kannst du auch einen halben Tag einfach mal nichts essen und da hast du keinerlei Probleme. Ich merke jetzt schon, okay, hey, wenn die letzte Mahlzeit länger her war oder es wirklich nur eine kleine Mahlzeit war, dass mir dann eben auch so ein bisschen die Energie flöten geht und sobald ich dann eben auch wieder mehr Kalorien, mehr Kohlenhydrate zum Beispiel auch eben konsumiert habe, dass ja ich mich dann noch einfach deutlich energiegeladener wieder fühle, ne? Also man wird jetzt einfach da in der Hinsicht so ein bisschen sensibler. Habe ich gestern, wie gesagt, dann auch eben beim Training gemerkt. Und ja, nachdem wir dann wieder gegessen hatten, die Speicher wieder aufgefüllt haben, ja, ging es mir auch wieder super. Da sind wir dann eben noch durch Köln gelaufen und ja, haben noch einen Radler getrunken und so. War auf jeden Fall ein sehr, sehr entspannter Tag. Wetter war halt eben auch Hammer. Ja, deswegen, ja, war ganz cool. Und ja, wie gesagt, merke jetzt langsam so ein bisschen, ja, die ersten Diäterscheinungen nach, ja, knapp 6 Wochen. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wenn ich zum Beispiel mit Klienten eben zusammenarbeite und die jetzt eben auch im Kaloriendefizit sind und, ja, wieso, ne, vielleicht so ein bisschen abschätzen wollen, hey, wie lange führen wir die Diät jetzt noch fort? Dann bin ich immer ein ganz großer Fan, das eben auch unter isokalorischen Bedingungen zu evaluieren, weil akut fühlt sich ein Defizit meistens nie so gut an, wenn man merkt, okay, es kommt weniger Energie rein, man ist eben auch so ein bisschen eingeschränkt, deswegen in dem Moment, ja, fühlt man sich vielleicht immer so ein bisschen oder vermeintlich einfach etwas schlechter als man sich eigentlich fühlen sollte. Ne, man muss sich natürlich auch mal vor Augen halten, so ein Defizit, das ist nichts Langfristiges. Wenn wir langfristig im Kaloriendefizit bleiben würden, dann würden wir irgendwann verhungern, am Hungertod sterben. Deswegen ist es kein Dauerzustand. Normalzustand wären dann natürlich isokalorische Verhältnisse, wo man dann zumindest auf Erhaltungskalorien halt eben unterwegs ist. Und was halt eben, ja, bei einer Diät, die jetzt vielleicht keine Wettkampfdiät ist, immer, ja, ganz interessant ist, ist dann halt eben so, ja, dieser Punkt, bis zu dem man halt eben gehen will, ne? Oft, ja, diätet man vielleicht auch länger, als man eigentlich sollte, oder man pusht vielleicht nicht ganz so weit, wie man könnte. Und um, ja, das so ein bisschen einzuschätzen, finde ich es immer eben ganz sinnvoll, dann eben auch mal nach einer Woche auf Erhaltungskalorien den Zustand eben nochmal neu zu evaluieren. Wenn du halt vielleicht 6, 7, 8 Wochen am Stück diätest, dann bist du am Ende natürlich, ja, schon relativ toast. Wenn du aber dann eine Woche hattest, wo du dann auch wirklich auf Erhaltungskalorien gegessen hast, dann sieht das Ganze meist nochmal komplett anders aus. Und wenn du dich dann noch gut oder dann immer noch sehr, sehr gut fühlst oder deutlich, deutlich besser fühlst, dann, ne, kann man auch eben einfach mutmaßen, dass der Zustand, in dem du dich befunden hast, primär durch das akute Kaloriendefizit und nicht durch den generellen Körperfettlevel hervorgerufen wurde. Ne, und das ist eine super wichtige Information, denn, ne, wir wollen natürlich mit dem Körperfettanteil nicht so tief gehen, dass wir danach einfach in einer schlechten physiologischen Position sind. Wir wollen natürlich dann eben auch, ne, am Ende einer Diät dann eben auch den Aufbau wieder einleiten können. Ne? Wir sprechen jetzt hier eben nicht von einer Wettkampfdiät. Aber wir wollen natürlich auch jetzt nicht nur so lange diäten, bis es sich irgendwie, ja, so ein bisschen anspruchsvoll anfühlt. Wobei ja kürzere Diäten natürlich auch nicht unbedingt schlecht sein müssen oder nicht so vorteilhaft sein können. Nur, ja, man hält sich dann vielleicht auch ein bisschen zurück, ist dann vielleicht nicht so lean, wie man eigentlich hätte werden können. Und ja, bounce dann immer auch schnell hinterher. Und das sehe ich halt auch immer ganz oft, dass dann immer so ein sprunghaftes Verhalten an den Tag gelegt wird. So, man macht dann 5 Wochen Diät, bis man merkt, okay, hey, irgendwie habe ich jetzt wieder Bock auf Aufbau, dann geht man wieder in den Aufbau, merkt dann aber auch ganz schnell, okay, ich bin doch nicht so lean wie eigentlich gedacht, ich hätte eigentlich noch viel, viel leaner werden können, okay, ich mache jetzt wieder eine Diät und dann, ja, wird halt immer so ein bisschen hin und her gehopst. Finde ich halt auch nicht so cool, deswegen, bei einer Diät immer ganz entspannt bleiben, dann vielleicht auch mal ein paar Wochen, ja, mal so ein bisschen leiden, dann eine Woche auf Erhaltungskalorien einbauen und dann kann man sich halt den Zustand dann nochmal eben anschauen aus einem Blickwinkel, der dann eben auch deutlich rationaler ist und eben auch nicht so stark durch auch emotionale Faktoren, die vielleicht dann auch eben durch dieses akute Defizit und ja diesen Zustand der Einschränkung irgendwo auch natürlich beeinflusst wird. Finde ich ja ganz interessant und Ja, ich glaube, das wäre es jetzt auch soweit zu meinem aktuellen Zustand. Hey, wie immer, wir haben uns Fragen eingeholt. Da sind auch einige dieses Mal reingekommen über Instagram, über die Insta-Story. Ja, haben wir einige Fragen erhalten. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein. Neugi, wie auch immer, fragt, hey, zu starkes Hohlkreuz beim Latzug vermeiden, Tipps. Ja, erst einmal, ja, so ein leichtes Hohlkreuz beim Latzug ist vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste, was du machen kannst. Ne, beim Latzug primär, ne, wir wollen den Lat trainieren, wir wollen einen möglichst vertikalen Zug haben, bei dem wir die Ellenbogen am Körper entlang ziehen. Ne, wir wollen nicht die Ellenbogen am Körper vorbeiziehen, jetzt wie bei einer Ruderbewegung, dann würden wir halt vermehrt eben auch Rhomboiden oder eben auch Trapez halt eben trainieren. Ne, deswegen, ja, wenn wir so ein leichtes Hohlkreuz machen, dann können wir zumindest immer ja irgendwo gewährleisten, dass die Ellenbogen auch wirklich am Körper entlang geführt werden. Was ich sehr, sehr oft sehe bei ja sehr vielen Athleten, ist, dass im Laufe eines Latzugsatzes, dass sich der obere Rücken so ein bisschen einrundet und man so ein bisschen nach vorne kollabiert fast schon. Und ja, man dann halt eben mehr dazu tendiert, dass der Ellenbogen so ein bisschen am Körper eben vorbeigeführt wird und eben nicht mehr ganz so sehr eben am Körper entlang geführt wird. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass wir ja so ein bisschen ja Stress eben auf Stress für den Lat irgendwo einbüßen. Von daher ja, gebe ich oft immer so ein bisschen den Tipp raus, okay, hey, versuch die Brust oben zu halten, ne, eine stolze Brust zu machen, immer schön aufrecht zu bleiben, eben auch im Laufe der Bewegung, wenn halt eben auch der Lat ermüdet, ne, das ist natürlich das Natürlichste, was du dann machst, dich halt in die Position bewegen, in der Körper am stärksten ist, das heißt, ne, er will halt eben auch in die Bewegung, wo dann eben die Rhomboiden und das Trapez eben auch vermehrt helfen können, aber das müssen wir eben auch so ein bisschen, ja, versuchen zu vermeiden, von daher, ja, bleib eben groß, halt die Brust oben, mach vielleicht auch so ein leichtes Hohlkreuz, aber ja, es sollte natürlich nicht zu stark sein, das impliziert ja auch deine Frage, hast ja gesagt, hey, zu starkes Hohlkreuz vermeiden, ein zu starkes Hohlkreuz, ne, wie das zu stark schon impliziert, ist natürlich nichts, was wir haben wollen, von daher schau auf jeden Fall, dass du dann da auch, ne, wie bei so einer Kniebeuge oder bei einem ADL auch dementsprechend braced, dass du versuchst, ja, die Bauchmuskulatur festzumachen, ne, als ob dir jemand so ein Punch in den Magen geben will, ne, so machst du das Ganze fest und dann, ja, wie gesagt, stabilisierst du halt den kompletten Chorbereich und, ja, wirst dementsprechend auch, ja, nicht so ein starkes Hohlkreuz machen, also das wäre so mein Tipp, ich glaube, damit lässt sich das schon relativ leicht, ja, beheben, aber es ist, denke ich, auch, ja, nicht unbedingt so zu sehen, dass ein gewisses Hohlkreuz direkt unbedingt extrem schlecht sein muss. Ja, das so meine Gedanken dazu. Nächste Frage von Rico BSH. Er fragt, aufgrund von Wadenverletzungen zurzeit keine Squats möglich, dafür Volumen bei der Beinpresse erhöhen. Ja, absolut. Es werden ja lokale Kapazitäten für den Quad natürlich frei und ja, die geht es natürlich wieder auszuschöpfen. Ich denke, wenn man jetzt einen Satz Kniebeugen mit einem Satz Beinpresse vergleicht, dann kann der Stimulus für den Quadrizeps auf jeden Fall äquivalent sein. Ja, je nachdem, wie aufrecht du vielleicht bei einer Beuge sein kannst, kann das auch ja irgendwo sein, dass du vielleicht bei der Beinpresse sogar noch mehr Stimulus für den Quad rausholen kannst, aber das ist nur rein spekulativ. Abgesehen jetzt von ja den lokalen Geschichten kommen natürlich dann auch noch irgendwo so systemische Sachen irgendwo hinzu. Ne, bei einer Kniebeuge, ja, da trainierst du vielleicht nochmal vermehrt eben auch die Glutes und die Hamstrings, vielleicht etwas mehr als eben jetzt auch noch bei der Beinpresse. Das gilt es natürlich noch zu ja berücksichtigen, dass da vielleicht auch eben irgendwo mehr Overlap-Volume stattfindet, ob das jetzt direkt Implikationen für dein Programming haben muss. Das muss nicht unbedingt sein. Also du musst jetzt nicht schauen, dass du jetzt da das Overlap-Volume irgendwie noch kompensierst, auf keinen Fall. Aber das wäre natürlich einfach noch etwas, was man vielleicht berücksichtigen könnte. Ansonsten, weil ja, was mir jetzt da noch einfällt, hey, du hast weniger Stress irgendwo jetzt auch für die Wirbelsäule, ne, bei einer Kniebeuge, da hast du einfach ein Gewicht, was vertikal eben auf die Wirbelsäule ja, wirkt, dementsprechend mehr Fatigue auch irgendwo für unteren Rücken etc. Ja, das ist einfach auch etwas, was man jetzt noch berücksichtigen muss oder könnte. Bedeutet vielleicht, okay, bei der beim Rückentraining hättest du jetzt die Möglichkeit, anstatt einem anstatt einer Ruderbewegung mit Brustablage könntest du jetzt eine Bend-Over-Row einbauen, einfach weil ja die Wirbelsäule vielleicht jetzt auch wieder so ein paar mehr Kapazitäten hat, ob du das jetzt, wie gesagt, direkt machen musst. Nee, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber das sind einfach so Dinge, die würde ich ja einfach noch dazu sagen wollen, so dass du da eben auch ja Bescheid weißt, dass man da vielleicht noch ein bisschen komplexer drüber nachdenken kann, als nur Stimulus für Quads. Da passieren, wie gesagt, auch noch so ein paar andere Dinge, aber ja, auf jeden Fall einfach die fehlenden Kniebeugen durch Beinpresse kompensieren und dann bin ich mir sicher, dass dein Quad genauso gut oder vielleicht sogar, je nachdem, besser weiter wächst als wie zuvor. Wunderbar. Nächste Frage von Stefan SNTHMR. Er fragt, als Naturalathlet einen 4er oder 5er Split fahren, da bei intensivem Training die Regeneration langsamer ist. Gut, es liegt nicht primär daran, dass die Regeneration langsamer ist. Sie dauert länger, aber ja, vielmehr, weil du bei härterem Training natürlich auch mehr Ermüdung hervorrufst, potenziell eben auch mehr Muskelschäden und die brauchen natürlich länger, um repariert zu werden. Dementsprechend, ja, dauert der gesamte Regenerationsprozess natürlich einfach länger, aber die Regeneration an sich ist ja nicht unbedingt langsamer. Das einfach noch dazu. Ansonsten, ja, ist das jetzt mal für mich kein Argument dafür, weniger frequent zu trainieren oder den Muskel nur einmal pro Woche zu trainieren. Verstehe mich nicht falsch. Also einmal, wenn du den Muskel einmal pro Woche trainierst, damit kannst du super Erfolge erzielen, keine Frage. Hier geht es aber natürlich noch ein bisschen darum, das Training zu optimieren, wirklich das Beste eben auch rauszuholen. Und da würde ich schon sagen, dass eine Zweierfrequenz, eine Einerfrequenz deutlich überlegen ist. Von daher, ja, wenn du halt wirklich enorm lange nach den Einheiten brauchst, um zu regenerieren, dann trainiert einfach weniger hart innerhalb der Einheit, dafür dann eben öfter. Relativ simpel, damit kommen viele aber eben auch mental nicht zurecht, ne? Als Bodybuilder, da identifiziert man sich auch irgendwo, ne, mit dieser harten Arbeit, eben auch innerhalb einer Einheit, ne? Man will dann eben auch den Muskel eventuell ja komplett zerstören, was auch immer. Aber ja, wenn es wirklich darum geht, die besten physiologischen Anpassungen zu ja hervorzurufen, dann ist es wahrscheinlich nicht immer der beste Weg, in der Einheit so viel zu machen, wie es geht. Wenn wir jetzt das Beispiel haben, hey, für einen Muskel machen wir 10 Sätze in der Woche und wir haben die Möglichkeit, also jetzt eine 10 Sätze würde jetzt rein fiktiv das optimale Wachstum hervorrufen, dann ja, könnten wir natürlich 10 Sätze innerhalb einer Einheit machen. Wir könnten aber auch hingehen und zweimal pro Woche nur 5 Sätze machen. Und ja, zweiteres wäre in dem Kontext vorteilhafter. Eine höhere Frequenz führt auch dazu, dass wir häufiger unsere Proteinsynthese dann eben auch durch das Training irgendwo ankurbeln. Die Qualität der Arbeit steigt natürlich auch an. 10 Sätze innerhalb einer Einheit, da wird natürlich der 10. Satz nicht mehr so viel Muskelaufbau hervorrufen wie der 1. Satz. Von daher, wenn wir einfach öfter fresh in die Einheit reingehen können, dann, ja, dann häufen wir natürlich auch deutlich einfach etwas qualitativeres Volumen eben an. Die Sätze, die wir machen, die sind ja auf den einzelnen Satz gesehen einfach stimulativer. Das ist eben auch noch so ein weiterer Vorteil eben bei einer Zweierfrequenz im Vergleich zu einer Einerfrequenz. Es ist eine Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn du ja psychologisch ein bisschen so getaktet bist, dass du halt den Muskel innerhalb einer Einheit zerstören willst, macht natürlich auch Spaß, ne? Aber wenn es dir halt wirklich darum geht, besten Muskelaufbau zu erzielen, hey, dann halte ich ein bisschen zurück innerhalb der Einheit und teil deine Arbeit so ein bisschen mehr eben über die Woche eben auf. Ist halt eben auch wirklich, ja, die Frage, da auch eben nochmal so ein gewisser Denkanstoß an dich, wann ist denn der Muskel einfach auch wieder bereit, um trainiert zu werden? Also bei einem Naturalathleten sehe ich das wirklich, ja, sehr, sehr selten, dass sich jemand so abschießen kann, dass er dann wirklich 7 Tage den Muskel nicht mehr produktiv trainieren kann. Ist meistens nie so, ne? Also man hat vielleicht 3, wenn es hochkommt, 4 Tage Muskelkater, aber am 5. Tag klingt er dann auch schon wieder ab und dann wäre ja auch eventuell schon ein weiteres produktives Training eben wieder möglich, ne? Und mit so einem 4er oder 5er Split, wo du halt wirklich einfach pauschal wirklich den Muskel nur einmal pro Woche trainierst, ey, da ja, lässt du einfach viel auf der Strecke, weil du dann eben auch wirklich, ja, die immer diese 7 Tage zwischen den einen hast und die braucht meistens eben auch keiner, ne? Nach, wie gesagt, 3 bis 4 Tagen, da ist der Muskel eigentlich in der Lage, schon wieder produktiv trainiert zu werden. Da findet kein Wachstum mehr statt, ne? Das, ja, die Regeneration ist abgeschlossen, die Adaptionen haben stattgefunden und sobald, ne, da dieser Zyklus, ne, dieser SRA-Zyklus, Stimulus Recovery Adaptation, sobald der eben durchlaufen ist, hey, dann ist es Zeit für die nächste Einheit. Und wenn du halt 7 Tage wartest, obwohl du eigentlich nach 5 oder 4 Tagen schon, ja, bereit für die nächste Einheit wärst, hey, dann lässt du halt einfach enorm viel auf der Strecke. Deswegen da auch nochmal so ein Vorteil eben beim etwas hochfrequenteren Ansatz. Da kannst du halt eben einfach häufiger den Muskel trainieren und ja, das passt einfach eben für die meisten deutlich besser, da ja die wenigsten innerhalb der Einheit wirklich so viel lokale Ermüdung und Muskelschäden anhäufen, dass dann eben auch das nächste Training erst nach 7 Tagen irgendwo wieder gerechtfertigt wäre. Das ist eventuell, ne, bei fortgeschritteneren Athleten oder eben auch Enhanced Athletes irgendwo vielleicht auch ein bisschen anders, ne? Die können den Muskel halt wirklich enorm zerstören. Ja, je fortgeschrittener du wirst und desto mehr Muskelmasse du auch irgendwo hast, desto mehr Schäden kannst du vermutlich auch hervorrufen. Da habe ich jetzt auch gemerkt, so im Laufe der Trainingskarriere bist du halt immer mehr in der Lage, den Muskel eben auch anzusteuern und auch irgendwo zu penetrieren. Ne? Also bei einer Beinpresse zum Beispiel am Anfang, ne, bewegt man das Gewicht nur von A nach B. Und ja, jetzt mittlerweile, ne, und irgendwann kannst du halt wirklich den Quad neben jedem Punkt der Bewegung enorm stark spüren, ansteuern. Alles passiert nur über den Quad. Du bist der Quad in der Übung. Ne? Und das alleine ruft natürlich auch mehr lokale Ermüdung und ja, eventuell eben auch Muskelschäden hervor, weshalb es dann natürlich bei gewissen Athleten auch eben Sinn machen kann, dann eben auch, ja, nicht mehr so hochfrequent zu trainieren, aber wenn du halt ein Naturalathlet bist, dann, ja, denke ich, das ist bei dir mit Sicherheit oder, ja, höchstwahrscheinlich einfach nicht der Fall sein wird, von daher, hey, trainiere vielleicht einfach in der Einheit nicht so hart, dafür noch ein zweites Mal in der Woche und ich bin mir sicher, dass du bessere Erfolge erzielen wirst. Jakob Klinger fragt, Jakob Klinger 37 fragt, hatte man als 2-Meter-Athlet auf der Bühne Chancen? Ja, mit Sicherheit. Es gibt da ja eben auch Wettkämpfe mit Größenklassen. Da gibt in der Bodybuilding-Klasse eben immer so die Möglichkeit, hey, Größe oder also dass die Klassen eben nach Größe oder nach Gewicht abgestuft werden. Bei der internationalen deutschen Meisterschaft der GNBF jetzt zum Beispiel ist es eben so der Fall, dass da die Klassen nach Größen kategorisiert werden und ja, wenn du jetzt 2 Meter groß bist, dann würdest du da eben in die Männer 5 Klasse rutschen, die ist glaube ich ab 1,85 Meter. Klar, da hast du natürlich da auch eben Leute, die dann potenziell nochmal 15 Zentimeter kleiner sind als du. Und ja, die Frage kann ich aber, wie gesagt, so jetzt nicht genau beantworten. Mit Sicherheit hast du da Chancen, wenn du die Muskelmasse mitbringst. Kann halt sein, dass du auf deinen Frame, für deinen Körper einfach nochmal mehr Muskelmasse ja aufbauen musst, als vielleicht jemand, der 15 Zentimeter kleiner ist. Das kann natürlich durchaus sein, aber ich glaube, ein Natural Bodybuilding Pro, Rob Terry, der auch schon mehrere Wettkämpfe ja wirklich gewonnen hat, auch gegen zum Beispiel Patrick Teutsch, der ja deutlich kleiner ist, ja, der ist zum Beispiel auch, glaube ich, 2 Meter knapp groß und der hat auch letztens einen Profi-Wettkampf gewonnen, also ja, gibt's auf jeden Fall Hoffnung für dich, Jakob. Steck den Kopf nicht in den Sand, hol das Beste raus und ja, schau, was so geht. Wie gesagt, im Endeffekt, wenn du auf die Bühne willst, dann competest du eh nur gegen dich selbst. Deswegen, ja, wie gesagt, wenn du die Muskelmasse hast, dann hast du sie. Wenn nicht, dann bau auf und dann schau, was dabei rauskommt. Lukas BA23 fragt, Satzempfehlung für Trapez, gleich viele oder mehr Sätze wie beim Lat? Auch die Frage kann ich nicht genau beantworten. Satzempfehlungen sind absoluter Schwachsinn. Also ich gebe dir jetzt hier keine genaue Zahl raus. Vielleicht so eine grobe Range irgendwo. Ja, alles so im Bereich 5 bis
15 Sätze pro Woche jetzt nur fürs Trapez. Da impliziere ich natürlich jetzt auch so, ja, Rudervarianten, die natürlich auch die Rhomboiden eben noch treffen, also jetzt nicht nur Schwachs, wo wir im Prinzip ja, ne, eben auch vermehrt das obere Trapez treffen, sondern auch mit Ruderbewegungen, die eben zur Brust geführt werden, wo die Ellenbogen ein bisschen abgespreizt sind, können wir auch wunderbar eben auch das Trapez treffen. Da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, genaue Satzempfehlungen, wie gesagt, kann ich jetzt hier nicht rausgeben. Wir wissen, okay, hey, so eine Muskelgruppe mit 10 bis 20 Arbeitssätzen pro Woche zu trainieren, ist sicherlich kein schlechter Ansatz. Von daher, ja, allein fürs Trapez so 5 bis 15, denke ich, kann positiv Anpassungen hervorrufen. Guck halt eben auch, wie du deinen Fokus setzt. Willst du das Trapez verbessern oder willst du vielleicht mehr Fokus auf den Latt legen oder wie auch immer? Setz da erstmal den Fokus. Dann evaluierst du machst eine gewisse Satzanzahl über einen gewissen Zeitraum, schaust dir die Anpassung an, schaust dir die lokalen Kapazitäten des Muskels an und passt dann auch dementsprechend an, wenn du vielleicht auch ja mehr oder eventuell auch weniger Wachstum für die jeweilige Partie möchtest oder ja, wenn du vielleicht auch den Fokus anders setzen willst, dann hast du da wie gesagt immer die Möglichkeit, ja, das Ganze dann eben so ein bisschen nach oben oder nach unten, je nachdem halt eben anzupassen. Deswegen, ich hoffe, dass dir hilft das, Lukas. Wie gesagt, so eine ja, konkrete Satzempfehlung kann ich jetzt hier nicht wirklich rausgeben. Ist halt enorm individuell, weißt du ja selber. Von daher, ja, würde ich sagen, schließen wir hier damit die Frage auch ab. Dominik Reichert fragt, beim Schultertraining mehr Fokus auf Überkopfvarianten oder auf Seithebevarianten? Ja, was man so ein bisschen bedenken muss, ne, beim Schulter drücken haben wir auch einfach ja, mehr Overlap-Stimulus. Ne? Also wir trainieren damit nicht nur die Schulter, sondern auch irgendwo immer ja die oberen Brustmuskelfasern potenziell auch, den Trizeps natürlich und auch irgendwo den Core-Bereich, wenn wir jetzt so Sachen wie OHP oder ja so freie Schulterdrückvarianten machen, ne? Dann müssen wir natürlich da auch immer ja den Core irgendwo stabilisieren. Von daher arbeitet der natürlich auch irgendwo isometrisch mit. Bei ja, also Seithebevarianten, da haben wir eigentlich nur die seitlichen Brustmuskelfasern drin und die sind auch meist ja sehr, sehr ausschlaggebend, wenn es so zu so einem möglichst runden Schulterkopf irgendwo kommt. Wir wollen alle, sag ich mal, diese Kanonenkugel Schultern irgendwo haben und da haben die seitlichen Fasern ja einen großen Einfluss drauf. Von daher, ja, macht es meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, eben auch vermehrt eben auf diese Seithebevarianten zu setzen. Die sind doch in der Regel sehr, sehr safe, verursachen kaum systemische Ermüdung, sind im Prinzip free und ja, die seitlichen Fasern, die haben echt enorm viele Kapazitäten. Ich kenne persönlich niemanden, der es schafft, wirklich ein Muskelkater durch Seitheben hervorzurufen, ist auch klar. Ne? Wir haben natürlich dann da eben auch in der gedehnten Position keinerlei Belastung. Ne? Wenn die Hand hier unten ist, dann haben wir, wie gesagt, keine Belastung da eben auf die seitlichen Fasern. Und das ist natürlich auch so eine Charakteristik, die es da irgendwo zu berücksichtigen gilt. Also Muscle Damage durch Seitheben hervorzurufen ist schwierig. Und ja, meist regenerieren sie auch einfach sehr, sehr schnell, beziehungsweise man kann halt einfach nicht so viel lokale Ermüdung anhäufen, dass es vielleicht so am nächsten oder am übernächsten Tag nicht schon wieder möglich wäre, die seitlichen Fasern zu trainieren. Also da ist es meistens eben wirklich nur so eine Frage, hey, wie viel Zeit bist du bereit, in deinen Schultertraining zu investieren? Und ja, meist kann man da auch wirklich enorm viel Arbeit vorrichten. Und ja, in der Theorie sollten die seitlichen Fasern dann eben auch davon enorm wachsen und das dann im Endeffekt auch zu einem schönen runden Schulterkopf führen. Also ja, es spricht absolut nichts dagegen, eben auch Überkopfvarianten mit im Plan zu haben. Aber die verursachen natürlich einen größeren Regenerationsbedarf irgendwo auch eben auch für gegebenenfalls passive Strukturen. Eventuell wird die Rotatorenmanschette eben auch mehr belastet. Das hat man jetzt schon auch öfter gehört von dem einen oder anderen, dass eben auch durch Schulterdrücken ja vielleicht auch so ja, Schulterprobleme hervorgerufen werden können. Klar, wenn man hier die Technik und so wirklich optimiert, dann ist es meist weniger ein Problem, aber ja, es ist insgesamt dann doch einfach eine Übung oder eine Übungsvariante mit mehr, die mit mehr Kosten irgendwo verbunden sind, als jetzt zum Beispiel das Seitheben. Von daher würde ich da schon vermehrt eben auf Seitheben setzen, aber ja, eine Überkopfvariante, sowas wie eine Schulterpresse oder Schulterdrücken auf einer steil eingeschränkten Schrägbank zum Beispiel, das ist mit Sicherheit auch keine schlechte Idee, um das Schulterwachstum ja irgendwie zu maximieren natürlich und ja vielleicht auch noch so ein bisschen den vorderen Schulterkopf zu treffen, wobei wir den ja auch sehr, sehr viel durch jegliche horizontale Push-Bewegungen trainieren, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, da haben wir auch viel die vordere Schulter dabei. Deswegen geht's meistens immer nur vermehrt um den seitlichen Kopf, um die seitlichen Schulterfasern und da eignet sich das Seitheben natürlich wunderbar. Langer Andreas fragt, wie am besten aus einer sehr langen Diät in den Aufbau übergehen? Erstmal, ja, wenn du halt wirklich in enorm lange Zeit, du hattest noch in Klammern noch zu lange Diät geschrieben, wenn du wirklich, ja, zu lange in der Diät warst, dann würde ich schauen, dass wir direkt auf, ja, zumindest Erhaltungskalorien hochgehen. Wir haben natürlich immer auch ja, die Möglichkeit, irgendwo so eine Reverse-Diet zu machen, also die Kalorien so aus dem Defizit heraus so stückweise zu erhöhen. Das Problem ist, ja, wenn du schon zu lange diätet hast, dann wirst du bei einer Reverse-Diet natürlich jetzt auch noch mal für einen längeren Zeitraum dann immer noch im Defizit bleiben. Natürlich weniger im Defizit, aber du bist immer noch im Defizit und das willst du natürlich nicht. Du willst jetzt schnell eben aus dieser Diät eben auch wieder ja raus, dementsprechend direkt auf Maintenance-Kalorien hoch. Guck, dass du deine aktuellen Maintenance-Kalorien errechnest und nicht die zu Beginn der Diät. Die werden sich mit Sicherheit ja so ein bisschen reduziert haben. Deswegen guck, hey, wie war die Weight of Loss vielleicht so in den letzten 4 bis 5 Diätwochen im Schnitt. Und ja, guck dir einfach ne, dann den durchschnittlichen Gewichtsverlust an, wie viel Kalorien hast du im Schnitt konsumiert. Und dann weißt du ungefähr, ja, wo deine Maintenance-Kalorien irgendwo liegen. Jetzt einfach als Beispiel, hey, du hast jede Woche 500 Gramm verloren. Da gibt's dann eben diese 7000 Kilokalorien-Regel, die irgendwo besagt, ne, okay, ein Kilogramm Körperfett bindet 7000 Kilokalorien. Und wenn du jetzt weißt, du warst jeden Tag 500 Kalorien im Defizit bei 2500 Kalorien, oder ne, du hast 500 Gramm pro Woche verloren, das entspricht einem 500 Kalorien Defizit und du hast 2500 Kalorien gegessen, dann weißt du, ey, mein Verbrauch liegt ungefähr bei 3000 und damit würde ich vielleicht mal starten oder da dann eventuell noch einen kleinen Kalorienüberschuss, wenn du jetzt wirklich wieder in den Aufbau gehen möchtest, dann eben noch drauf addieren und damit solltest du auf jeden Fall safe sein. Guck, dass du die ersten Wochen, jetzt das Gewicht oder die Gewichtsveränderungen nicht zu stark zu Herzen nimmst. Ne? Du konsumierst dann auch einfach wieder deutlich mehr Kalorien, hast wieder vollere Glykogenspeicher, hast auch einfach mehr Mageninhalt. Alleine das ne, wird schon so gewissen Gewichtsschwankungen führen, die aber jetzt nicht gleichzusetzen sind mit Fettzunahme. Also da brauchst du keine Angst haben. Die ersten 2 Wochen ja, kannst du so ein bisschen ausblenden und danach guckst du, wie die Rate of Gain ausfällt und passt dann dementsprechend ja die Kalorien eventuell nach oben oder unten so ein bisschen an. Aber ich glaube, mit dieser Methode solltest du wirklich sehr, sehr safe sein, wenn du die Daten hast, wovon ich mal ausgehe. Ich hoffe, du hast dann auch eben so ein bisschen ja deine Diät so ein bisschen dokumentiert. Ansonsten ja musst du halt so ein educated guess irgendwo machen, schätzt deine Maintenance-Kalorien ab, vielleicht da tendenziell ein bisschen, ja, niedriger reingehen, so, dass, ja, du jetzt wirklich einen smoothen Übergang in den Aufbau gewährleistest, ne, wir wollen natürlich jetzt auch nicht wieder super viel Fett zulegen, aber, ja, wir wollen auch eigentlich auch nicht weiter im Defizit sein, aber wie gesagt, wenn du so ein paar Daten hast, dann sollte sich das eigentlich alles erübrigen und dann, ja, bist du, denke ich, good to go. Letzte Frage noch von Max Windhagen. Tipps, um das Beintraining Gelenk- und Sehnschonender zu gestalten. Beim Beintraining, ne, die beiden Gelenke, die da primär involviert sind, ne, Knie- und Hüftgelenk natürlich. Und ja, was eigentlich so generell gilt, hey, versuch die Range of Motion zu maximieren, die Mind-Muscle-Connection zu verbessern. Und ja, natürlich auch eben damit eben auch die Ansteuerung, also versuch wirklich bei jeder Bewegung eben auch den Zielmuskel irgendwo anzusteuern, zu spüren auch zu einem gewissen Grad und ja auch generell einfach den Stimulus für die Zielmuskulatur zu maximieren. Bedeutet in der Praxis, hey, lass dein Ego zu Hause, versuch viel mehr mit möglichst wenig Gewicht und möglichst wenig Wiederholung den Muskel, ja, möglichst nah ans Versagen zu bringen. Und ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, bei der Beinpresse da nicht irgendwie versuchen, auf Teufel komm raus, irgendwie das Gewicht von dir wegzudrücken, sondern fokussiere dich wirklich aufs Kniegelenk, ne, sei der Quad, wie vorhin schon gesagt, und versuch im Prinzip einfach nur das Kniegelenk zu strecken und dann anschließend zu beugen. Guck halt eben auch, dass du, ja, die Kadenz tendenziell ein bisschen höher hältst, und du musst sie jetzt nicht künstlich hochhalten, aber kontrolliere dann zum Beispiel eben auch die negative Phase, also lass das Gewicht nicht einfach zum Ausgangspunkt zurückkehren, sondern halt dann eben auch noch, ja, so ein bisschen eben auch dagegen, lass es kontrolliert dann eben auch wieder absinken. Und wenn du diese Punkte versuchst bestmöglich umzusetzen, dann bin ich mir sicher, dass die Gelenke dir das auf jeden Fall danken werden. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das muss ja wirklich ins Gedankengut wirklich komplett übergehen, und du solltest wirklich auch jedes Training eben auch mit diesem Ziel jedes Training eben, ne, mit diesem Hintergedanken irgendwo angehen, ne? Also es ist etwas, das verbessert sich über die Zeit, dass du halt eben auch in der Lage bist, den Stimulus für die Zielmuskulatur zu erhöhen, den Muskel besser anzusteuern. Von daher, ja, geh so einen Schritt zurück, fokussier dich vielleicht auch einfach nicht zu stark auf die objektiven Trainingsdaten. Diese Beat the Logbook Mentality hat natürlich irgendwo seine gewisse Vorzüge, aber jetzt nicht auf einem Mikrozyklus-Level. Also du musst nicht jede Woche irgendwie stärker werden als in der Woche zuvor. Vor allen Dingen, wenn du eventuell ja schon Gelenkprobleme hast, ne, dann geht's halt vielmehr darum, hey, wie kann ich die Übung weiterhin stimulativ ausführen, aber mit weniger Belastung für die passiven Strukturen. Und ja, in der Hinsicht macht es auf jeden Fall Sinn, halt diese angesprochenen Punkte über die Zeit eben zu verbessern. Und dann denke ich, bist du good to go. Ein weiterer Punkt, ja, der geht jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer, wäre halt eben auch die Übungsreihenfolge. Wenn du eventuell ja so ein Primer-Movement einbaust, zum Beispiel eine Leg-Extension vor der eigentlichen Kniebeuge, dann führt das eventuell dazu, dass du halt eben auch bei der Kniebeuge nochmal weniger Gewicht verwenden musst, weil deine Quads durch die vorherige Leg-Extension schon zu einem gewissen Grad eben ermüdet sind. Und ja, weniger Gewicht bedeutet natürlich auch weniger Stress für die passiven Strukturen, und das wäre in deinem Kontext ja dann eben auch etwas, ja, Schlechtes, etwas Gutes. Bedeutet jetzt nicht, dass du das jetzt unbedingt machen musst, aber darüber, ja, könnte man potenziell die Belastung für die Gelenke auch nochmal so ein bisschen verringern. Ich glaube, that's it soweit. Wunderbar. Hey Leute, wir haben alle Fragen soweit abgearbeitet. Vielen Dank auf jeden Fall für jeden, der eine Frage gestellt hat. Wenn da nochmal Rückfragen sind oder ihr das Ganze vielleicht nochmal vertiefen wollt, hey, dann schreibt mir gerne eine DM bei Insta, dann können wir das nochmal so ein bisschen, ja, ausarbeiten, wenn ihr da nochmal gezieltere Fragen eben zu habt. Ansonsten packe ich wie immer ein Track auf die Spotify-Playlist. Ja, ich nehme von Olexesh Deja Vus im Kopf. Sehr, sehr geiler Track. Den habe ich gestern gehört. Ist recht neu, hat mir gut gefallen. Und ja, ich hoffe, er gefällt euch auch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche für nächste Woche ist tatsächlich ein Roundtable mit Dani Kubik und Arne Otte geplant. Freut euch drauf, und ja, dann hören wir uns. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.